Herr Bauch, wir sind im Allerheiligsten. Man kann ja sagen, Sie sind so etwas wie der Hüter der Zeit. Nun haben Sie aber keinen Sternenmantel um sich, sondern das ist schon eine ganz ernste und wissenschaftliche Angelegenheit. Und Big Ben steht hier auch nicht. Die Atomuhr ist ein wissenschaftliches Präzisionsgerät.
Ja gut, das ist richtig. Ja, also wir sind hier in der PDB, wir haben die Aufgabe, unser Land mit der Zeit zu versorgen. Ich bin nicht in Persona jetzt irgendwie der Meister Hora aus Momo oder so, sondern wir sind ein Team und wir machen diese Aufgabe hier gemeinsam. Die einen kümmern sich um die Uhren, die anderen kümmern sich um die Verbreitung der Zeit, also um die Dienste, die wir machen. Die anderen kümmern sich um die internationale Zusammenarbeit. Ja, jetzt reden wir über die Zeitumstellung und alles gut.
So, sagen Sie, haben einen tollen Job, Sie müssen da zweimal mehr arbeiten, ne?
Ja, das ist richtig, aber Pfarrer arbeiten auch nicht so oft, nur einmal sonntags morgens. Nein, also ich meine, es gibt hier wirklich anderes zu tun und vieles zu tun. Und ob die Zeitumstellung stattfindet wie jetzt, wieder Ende Oktober, oder ob die Politiker irgendwann entscheiden, sie abzuschaffen, das ist uns ziemlich egal, dass wir da an unserer Arbeitslast praktisch nichts ändern. Dieser eigentliche Prozess des Zeitumstellens ist vollautomatisiert und da haben wir relativ wenig Arbeit damit. Die meiste Arbeit sind Interviews.
Ja, nun kann man sich ja vorstellen, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, da stehen ja nicht hunderte von Studenten nebenberuflich, die zweimal im Jahr die Zeiger weiterdrehen. Das geht alles schon, ja, sogar ins All, oder?
Wir reden über die gesetzliche Zeit für Deutschland und die ist angepasst an die Zeiten in allen europäischen Ländern und da wird jetzt von der mitteleuropäischen Sommerzeit zurückgeschaltet auf mitteleuropäische Zeit. Weltweit sind alle Institute ja auf ganz verschiedenen in ganz verschiedenen Zeitzonen und deshalb haben auch alle Institute Atomuhren, die alle eine Zeit anzeigen, nämlich koordinierte Weltzeit und das ist aktuell 2 Stunden früher als das, was meine Armbanduhr zeigt und nach dem 30. Oktober wieder 1 Stunde. Auf internationaler Ebene ist das eine Petitesse sozusagen und etwas, was sich halt die Europäer ausgedacht haben mit ihrer Zeitumstellung. Weltweit wird es auch, gibt es auch andere Länder, die das machen, die Amerikaner machen das auch zum Beispiel, aber eben es ist jetzt nicht etwas, was dann wirklich international ein Problem darstellt. Wir verbreiten die Zeit über Telefon und wir verbreiten die Zeit über den Langwellensender DZF-77. Das sind die beiden Methoden und da muss man auch tatsächlich jetzt an dem 30. muss da was geändert werden. Nur haben wir halt das schon ein paar Jahre so weit automatisiert, dass da hier keiner arbeiten muss, weder an dem Tag noch in der Nacht noch sonst wie.
Ach, jetzt habe ich gedacht, Sie treffen sich alle hier morgens um 3.
Nein, das machen wir nicht. Bei Braunschweig Stadt der Wissenschaft, da hatten wir so ein Event gemacht. Da gab es eben die lange Nacht der Zeit und die ging dann bis zu diesem Zeitpunkt. Dann war um 2 Uhr nachts morgens Feierabend, gut, waren alle müde. Und wir hatten hier das Haus voller Leute. Aber das haben wir nie wiederholt, auch nicht vor Corona und aktuell kann man sowas ja gar nicht denken.
Normalerweise haben Sie aber das ganze Jahr mit der Zeit zu tun und es ist eine Hochpräzisionszeit. Ich glaube, mathematisch kann man das ist eine Zahl mit vielen Nullen, wie genau die ist. Ne?
Es gibt eine Gruppe, die entwickelt Uhren, eine Gruppe betreibt Uhren, eine Gruppe sorgt dafür, dass kaputte Uhren wieder ganze Uhren werden, was alles so passiert. Ich meine, uns bleibt nichts erspart auf dem Sektor. Und dann eben diese Dienste 24/7 zur Verfügung zu stellen, also diese sowohl der Telefonzeitdienst wie der Internetzeitdienst wie eben auch der DZF-77, das kostet schon Manpower. Ne? Und wir sehen, welche kritischen Anwendungen an den DZF zum Beispiel hängen, also von wo wir Feedback oder Rückmeldungen bekommen, dass das Signal genutzt wird und so, dann weiß man, also das sollte jetzt auch zuverlässig zur Verfügung stehen und immer zur Verfügung stehen. Ist gar nicht so sehr die Genauigkeit und die, also einfach die Zuverlässigkeit. Es gibt einfach Anwendungen, da muss man wissen, wie spät es ist. Ne? Mhm. Auf eine Sekunde, auf eine Hundertstel Sekunde, auf eine Tausendstel Sekunde, je nachdem. Und wer es noch genauer braucht, wer also die Zeit auf eine Mikrosekunde, Millionstel Sekunde oder so braucht, der muss sich halt einen GNSS-Empfänger, GPS, Galileo kaufen. Auch da kriegt er von uns die Rückmeldung, ob das alles in Ordnung ist. Er kann sich mit uns vergleichen, er kann aber auch einfach bei uns nachgucken. Wenn das Signal, was vom Himmel kommt, in der PDB okay ist, dann wird es bei mir 100 Kilometer weg auch okay sein.
Aber es gibt nicht die eine Atomuhr sozusagen. Es gibt immer wahrscheinlich ein Backup oder das müssen wir.
Na gut, also erstmal hat es ja hier im Haus eine Entwicklung gegeben. Das heißt, man hat irgendwann angefangen, sowas zu kaufen. Dann hat man selber angefangen zu entwickeln, weil man ja so klug war und wusste, dass man es besser kann als die Industrie. Und das hat auch gestimmt. Und die erste Uhr, die damals entstand in den 60er Jahren, die steht heute noch, die tickt heute noch. Ne? Dann hat man gelernt, was man dann noch besser machen kann. Dann gab es eine Uhr 2. Dann gab es 2 Uhren, wo man gehofft hat, man macht es besser. Ist aber nichts geworden. Die sind inzwischen im Museum. Und dann gibt es aber die nächste Generation, die kam so im Jahr 2000. Also war die erste von denen fertig. Die sind wirklich nochmal ein Klassefaktor 10, genauer in der Realisierung der Zeiteinheit. Und so sind andere Kollegen damit beschäftigt, die nächste und die übernächste Generation Uhren zu entwickeln. Denen ist die Zeitumstellung völlig egal. Was anderes ist die internationale Zusammenarbeit. Wenn die Uhren immer besser werden, will man auch die Möglichkeiten, Uhren über den Kontinente hinweg zu vergleichen, in dem Maß besser machen, dass man das erkennen kann, dass man da wirklich einen Gewinn von hat, wenn man die Uhren verbessert. Und da kann man sich den Rest seines Lebens mit beschäftigen. Das ist also eine Aufgabe, die nicht endlich gelöst ist. Also es gibt Flecken auf dieser Erde, wo man die Zeit eben nicht besser als auf eine Milliardstel Sekunde hinkriegt. Als ich hier anfing, war der Unterschied zwischen der Zeitskala Schweden und uns hier oder so, der war in der Gegend vieler Millionstel Sekunden. Schon damals. Und heute sind wir eben bei einer oder zwei Milliardstel. Also ein Faktor 1000 in einem Berufsleben sozusagen. Das ist schon ein ganz guter Schnitt. Ne? Da muss man erstmal hinkommen. Einfach das Equipment ist heute so viel besser als das, was wir am Anfang hier hatten. So viel zuverlässiger, aber auch geht halt gut. Ne?
Haben Sie selbst eine atomgesteuerte Uhr?
Steht sogar PDW drauf. Ich habe auch eine, da steht Time drauf, die geht falsch. DC-77 wird verbreitet über die Rundfunk- und Fernsehanstalten. Mit dem digitalen Broadcast ist das nicht so weit her mit der Zeit. Ne? Ich habe jetzt zu Hause digital terrestrisches Radio, also DABT, und in der Küche noch ein analoges mit einer Wurfantenne oder so, und die sind 7 Sekunden auseinander. Das heißt also, wenn man da in zwei Räumen gleichzeitig Musik hört, das geht durcheinander. Ne? Und Fernsehen, gut, da hat man nur einen, also ich jedenfalls, da sieht man aber gegen die Funkuhr die Verzögerung, ja, ist klar. Also das ist jetzt nicht mehr das Medium, um auf die Sekunde genau die Uhr zu stellen.
Man sagt immer Atomuhr, also da ist keine Unruhe drin und ein Zahnrad, sondern aber es ist aber auch nicht radioaktiv, dass man hier auch nicht aufs Gelände dürfte.
Der Begriff Atomuhr kommt daher, die meisten Zuhörer haben zu Hause eine Quarzuhr und selbst im Smartphone ist ein Quarzoszillator drin, also sonst wird es nicht funktionieren und so. Die Atomuhr ist praktisch eine Weiterentwicklung, indem man Gangschwankungen, Änderungen im Takt, die ein Quarzoszillator liefert, kontrolliert, indem man einzelne freie Atome nimmt. Im Quarzoszillator, also in dem, was auf der Quarzuhr auf der Platine ist, wird eben der piezoelektrische Effekt von einem kleinen Stückchen Quarzmaterial ausgenutzt als frequenzbestimmendes Element. Und das geht ja auch gut, so eine Quarzuhr, die ich zu Hause habe, die geht eine Sekunde falsch in der Woche oder so. Ne? Mehr nicht, aber immerhin gut, sie geht halt falsch. Und hier, die geht halt eine Millionstel Sekunde im Jahr falsch oder so. Ne? So, aber der Trick ist, dass man Informationen von einzelnen freien Atomen gewinnt, die möglichst ungestört sind, individuelle Teilchen, die von allen Störungen außenrum ferngehalten werden. Und das hat man eben gelernt von 1955, als die erste Atomuhr, der im Prinzip funktioniert hat, bis heute. Und zwischen 55 und heute hat man auch 6 Größenordnungen an Genauigkeit gewonnen. Meine Kollegen haben in den 60er Jahren angefangen, die erste Uhr zu bauen, und heute sind wir mit denen, zu gehören wir, klar, das Team, was daran arbeitet, zu den Besten auf der Welt. Aber der Gewinn ist eben 6-7 Größenordnungen in den 60 Jahren, 70 Jahren.
Ja. Und da strahlt nichts.
Da strahlt nichts. Nein, das hat mit Radioaktivität nichts zu tun. Also wir verwenden inzwischen verschiedene Elemente. Das populärste ist die Cäsium-Atomuhr. Und das Cäsium ist ein stabiles Element. Es hat ein radioaktives Nuklid. Das wissen die einen oder anderen. Es gibt immer auch noch Pilzkolonien im Wald, die mit Cäsium-133 von dem Tschernobyl-Unfall etwas höhere Strahlenbelastung haben. Aber in dem, was wir verwenden, ist das reine 133 Cäsium, was stabil ist, und die Atomuhr ist ein elektronisches Instrument, okay, ne, aber kein strahlendes.